Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Energie ist teuer und Menschen machen sich Sorgen, wie sie ihre Heizkosten in Zukunft oder auch jetzt schon überhaupt noch bezahlen können. Wenn Politikerinnen und Politiker in dieser Situation von der Energiewende reden und wenn dann noch das Reizwort Wärmepumpe dazukommt, dann sehen viele rot. Dabei geht es bei der Wärmewende nicht ausschließlich darum, den Klimawandel aufzuhalten, sondern natürlich auch darum, wie viel Energie bezahlbar und vor allem zukunftssicher ist. Wie sieht das praktisch aus? Welche Möglichkeiten, die Bude im Winter warm zu halten, werden wo in Brandenburg genutzt? Und was bringt das, wenn wir uns angucken, was wir im Jahr so an Heizkosten an die Energieversorger zahlen?
Das ist seit langem so, dass wir sagen, das, was den Bürgern wirklich hilft, ist günstige Wärme. Und der zweite Teil, günstige Mobilität. Und ich habe nie verstanden, warum man immer darüber redet, die Strompreise, ja, es sind doch gar nicht die Strompreise, die das Haushaltsbudget und gerade hier auf dem Land mit den großen Häusern beeinflussen, sondern es ist das verdammte viele Autofahren, weil kein Bäcker mehr im Dorf ist. Und es ist der Riesenaufwand fürs Heizen. Da müssen wir doch ran.
Das ist Jörg Müller, sehr meinungsstark. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Energieversorgers Enertrag. Unser Reporter Jan Schilling hat ihn und andere Menschen mit Ideen für eine nachhaltige Wärmeversorgung getroffen. Hallo Jan.
Hallo Grit.
Willkommen wieder im Studio. Eigentlich jedes Mal hier dabei als unser Reporter. Außerdem auch neben mir hier im Studio Hermann Bersalli vom RIFS, dem Nachhaltigkeitsinstitut aus Potsdam. Hermann ist Wirtschaftswissenschaftler und untersucht, wie Staaten auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft vorankommen und wie das gemessen werden kann, auch so im Vergleich. Und da hat er also den großen Überblick, werden wir gleich nachfragen. Hallo Hermann.
Hallo.
Hermann, wie gut kommt denn Deutschland bei der Wärmewende voran? Kannst du das mal so ein bisschen einschätzen?
Nicht so gut. So, Deutschland hat spät mit der Wärmewende begonnen und kommt insgesamt nur langsam voran.
Wir brauchen es warm und deshalb müssen wir im Winter heizen, weil wir nun mal in Mitteleuropa leben und hier wird es einfach mal empfindlich kalt. Ich habe neulich den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes mal genutzt und dabei ist mir aufgegangen, wie viel CO2 wir beim Heizen tatsächlich verballern. Das war mir vorher gar nicht so klar. Kannst du das mal mit Zahlen unterlegen, Hermann?
Heizen spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Etwa 40% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland entstehen durch die Erzeugung von Warmwasser und Raumwärme für Gebäude. Der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass in den meisten Gebäuden noch immer Heizung mit Gas und Öl verwendet werden. Der Anteil erneuerbarer Energie an der gesamten Wärmeproduktion betrug im Jahr 2023 nur noch 18% im Vergleich zu 53% bei der Stromproduktion. Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ist daher eine große Herausforderung für Bund, Kommunen und Haushalte.
Wir gucken ja in dieser Episode vor allem aufs Heizen so zu Hause und wie die Wärmewende also in den Haushalten gelingen kann. Jan hat einen vergleichsweise kleinen Energieversorger getroffen in Brandenburg. Der will seine Kundinnen und Kunden in Zukunft mit Wärme aus dem Untergrund versorgen. Und das kann Jan uns jetzt vielleicht mal erklären.
Was ihr da hört, das ist ein riesiger Bohrer, der sich da gerade durchs Erdreich wühlt. Wir sind in Neuruppin bei einer Geothermiebohrung. Bei der Geothermie wird die Wärme der Erde genutzt. In Neuruppin wird dafür 2000 Meter tief gebohrt. Also wenn ich zu Fuß unterwegs bin, brauche ich ungefähr 20 Minuten dafür. Das ist eine ganz schöne Strecke. Und das Wasser hat in der Tiefe um die 60 Grad, sagt Arthur Sasserhoff. Und damit wäre es ausreichend warm, um damit zu heizen, weil dafür muss das Wasser um die 60 Grad tatsächlich haben. Sasochow ist der technische Leiter der Stadtwerke.
Wir laufen jetzt aktuell auf dem Bohrplatz. Also der Bohrplatz ist auch der Platz, der schlussendlich diese Sicherheitsanforderungen hat, die wir alle einhalten müssen, deswegen Helm und Weste. Und wir sehen jetzt hier aktuell von der Firma Daldrup die Drillmac. Das ist ein italienischer Bohrturm, der seit ungefähr 4 Monaten 24/7 für uns bohrt, ohne Pause. Die ganze Anlage, so wie wir sie sehen mit den Peripherieanlagen, kostet uns als Stadtwerke ca. 50.000 Euro am Tag. Und da darf man sich natürlich keinen Stillstand erlauben.
Das ist also sehr aufwendig, so eine Geothermiebohrung, und wirklich beeindruckend. Auf diesem Bauplatz, da liegen überall riesig lange Rohre. Und dann ist dieser Bohrturm natürlich auch ein riesiges Ungetüm, muss man wirklich sagen. Das ist, ich weiß gar nicht wie hoch, so hoch wie ein 2 Einfamilienhäuser vielleicht. Dann steht da natürlich auch eine riesige Schallschutzwand, damit der Bohrlärm nicht so sehr nach draußen dringt. Und jetzt habe ich halt gedacht, dieser Bohrer, der steht da und bohrt einfach senkrecht in die Erde. Aber das, so ist es überhaupt nicht. Das ist technisch wirklich sehr aufwendig, weil der Bohrer wird in der Erde abgelenkt.
Okay, also in der Erde wird nochmal sozusagen die Richtung ein bisschen geändert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und warum muss das sein?
Genau, dazu musst du wissen, dass an 2 Stellen gebohrt werden muss. An der einen Stelle wird das Wasser sozusagen entnommen, und zwar kommt das dann über diese riesigen Chromleitungen nach oben, und dann wird dem Wasser die Wärme entzogen. Und diese Wärme wird dann über die Leitungen der Stadtwerke sozusagen in die Häuser gebracht. Und das Wasser, das entnommen wird, das muss aber ja wieder zurück in die Erde. Und dafür gibt es dann die sogenannte Injektionsbohrung, an der das Wasser wieder zurück in die Erde gepresst wird. Denn wer in Deutschland Wasser entnimmt, der muss dafür sorgen, dass das wieder zurückkommt in die Erde. Wenn man oben ist, dann sind diese Bohrlöcher nur einige Meter auseinander. Und wenn sie unten enden, dann sind das 1,5 Kilometer, die dazwischen liegen. Und deswegen wird schräg gebohrt. Das ist alles sehr, sehr viel komplexer, als ich das jetzt hier darstelle. Aber so erklären sich auch die hohen Kosten, die damit verbunden sind. Denn insgesamt kostet das Projekt um die 30 Millionen. 20 Millionen kommen von den Stadtwerken selbst und 10 Millionen vom Bund. Allerdings warten die Stadtwerke noch auf das Geld vom Bund.
Ich muss klipp und klar und sehr, sehr deutlich sagen, dass die Umsetzung des Projektes an den Fördermitteln hängt. Weil wir sind nicht... Ich hoffe, meine Kollegen von den anderen Stadtwerken verstehen mich. Wir sind nicht die Stadtwerke München, wir sind nicht Stadtwerke Köln, wir sind Stadtwerke Neuruppin, eine 35.000 Einwohnerstadt. Und wenn wir fast 30 Millionen Euro für so ein Projekt in die Hand nehmen, dann hat das schon für uns Konsequenzen, wenn diese 10 Millionen Euro nicht ausgezahlt werden, beziehungsweise verspätet ausgezahlt werden. Auch das ist ein Punkt, den wir ansprechen müssen. Wir brauchen in den Tranchen, in den Jahresscheiben, wie wir es auch im Fördermittelbescheid damals definiert und versprochen bekommen haben, brauchen wir auch die Fördermittel. Und wir warten immer noch. Wir haben November.
Brandenburg ist insgesamt ein guter Standort für Geothermie. Das Bundesland liegt nämlich im sogenannten Norddeutschen Becken. Und Experten und Expertinnen sagen, diese Region hat ein gutes hydrothermales Potenzial. Und Brandenburg liegt sozusagen mittendrin. Ich denke, man muss dazu noch wissen, das ist nicht immer erfolgsversprechend. Also man kann auch bohren und dann findet man plötzlich, das Wasser ist nicht heiß genug oder es kommt nicht genug Wasser aus dem Untergrund. Und das heißt sozusagen, man hat natürlich erstmal hohe Kosten und man weiß nicht immer, ob es gut funktioniert.
Die Infos dazu, die verlinken wir ja in den Shownotes. Da müssen wir jetzt hier nicht ganz so sehr ins Detail gehen, vor allem so in die geologischen Details. Da steigt man ja leicht aus. Eben klang das ja schon an, Hermann, früher hieß die Sache Fernwärme. Dafür liegen in Ostdeutschland ja oft diese großen Rohre mit den U-förmigen Ausbuchtungen. Lassen die sich einfach wiederverwenden oder müssen Wärmeversorger da irgendwie neu bauen?
Brandenburg hat den Vorteil, einen relativ hohen Anteil am Fernwärme zu haben. Rund 29% der Wohnungen werden über Fernwärme versorgt. Fast doppelt so viel wie in Deutschland Durchschnitt. Allerdings, im Moment kommen etwa 90% dieser Wärme aus fossilen Quellen. In der Energiestrategie Brandenburg 2040 ist vorgesehen, die Wärmeversorgung bis 2040 zu 82% aus erneuerbaren Energie zu decken.
Da ist man in Neuruppin schon auf einem guten Weg. Die Bauarbeiten, die sollen im Winter 2026 oder 2027 abgeschlossen werden. Und dann wird ein Großteil der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien kommen. Und damit diese Wärme aus der Erde jetzt im Haushalt ankommt, braucht es natürlich Leitungen, also das Fernwärmenetz. Und das Fernwärmenetz wird in Neuruppin seit 2012 ständig ausgebaut und sogar in der Altstadt wurden neue Leitungen verlegt.
Das war damals gegen den Trend. Also wir sind auch belächelt worden, wenn man an Kongressen teilgenommen hat, wo mehrere Stadtwerke vor Ort waren, wo alle dann gesagt haben, was macht ihr denn da in Neuruppin? Warum baut ihr denn eure Fernwärmenetze aus? Fernwärmenetze ist doch nicht die Zukunft. Wir haben das damals schon als die Zukunft angesehen, weil wir damals schon an größeren Projekten gearbeitet haben. Also wir haben am Großflächen-Solarthermie-Projekt gearbeitet, mit einer 14 Hektar großen solarthermischen Anlage, mit einem Saisonalspeicher. Und wollten damals schon diese großen Anlagen errichten, um dann das ganze Fernwärmenetz aus diesen Anlagen speisen zu können. Bedauerlicherweise haben wir uns mit der Wirtschaftlichkeit nicht durchsetzen können. Also wir haben gegen den günstigen Gaspreis sind wir nicht angekommen und vor allem mussten wir damals gänzlich ohne Fördermittel rechnen.
Jetzt ist die Situation anders, erklärt Arthur Sasochow. Er schätzt, dass der Netzausbau bei den heutigen Baupreisen 4-mal so teuer wäre wie damals. Also Neuruppin profitiert jetzt auf jeden Fall von der frühen Entscheidung, die Netze auszubauen.
Wir haben gerade in den letzten Jahren der Energiekrise festgestellt, was für das private Portemonnaie die Energieversorgung halt bedeuten kann. Und es bringt dem Bürger einerseits eine Preisstabilität, dass er halt sicher sein kann, dass die Preise, die wir kalkulieren werden, dann für die nächsten Jahre gelten werden und eher sinken werden. Anderer wichtiger Aspekt ist eben diese kommunale Wertschöpfung, dass die Mittel, die wir schlussendlich für den Gaseinkauf ausgegeben haben, vor dem Krieg waren es 7 Millionen, zeitweise waren es 21 Millionen Euro im Jahr, dass diese Mittel eben der Kommune weiterhin zur Verfügung stehen, uns als Stadtwerken auch zur Verfügung stehen und wir die Möglichkeit haben, die Fontanestadt Neuruppin weiterzuentwickeln.
Schön. Jetzt ist von der Bauanlage, muss man kurz rangehen.
Ja.
Christoph?
Arthur Sasochow lassen wir jetzt wieder arbeiten. Die Bohrung befindet sich nämlich gerade in einer heißen Phase, wie er sagt. Bald trifft der Bohrer auf Wasser und dann ist klar, wie heiß das Wasser ist und wie viel Wasser gefördert werden kann.
Herr Sasochow klingt ja sehr zuversichtlich, dass das alles so klappt. Das würde dann ja auch Unabhängigkeit bedeuten von Gas, von Ölpreisen, von der Inflation. Gibt es da auch einen Haken, Hermann? Das klingt alles so super.
Deutschland hat den regulatorischen Rahmen für Heiz- und Langzeiten nicht wirklich vorangetrieben und muss jetzt schneller handeln. Die beiden neuen Gesetze von 2023 sind dabei ein Schritt nach vorne. Aber es gibt Herausforderungen, zum Beispiel bei der Akzeptanz einiger Technologien. Außerdem erfordert die Dekarbonisierung der heißen Systeme viel erneuerbare Energie, für die wir auch die passenden Netze brauchen. In manchen Fällen gibt es nicht genügend technisches Personal und eine der größten Herausforderungen sind die relativ hohen Investitionskosten, also die kurzfristigen Kosten für Haushalte und Stadtwerke. In diesem Fall für Geothermie, ich für die Stadtwerke direkt.
In Süddeutschland wird ja auch gebohrt, in der Gegend um Landau zum Beispiel, um Karlsruhe herum. Das ist Tiefengeothermie und da gibt es ganz viele Widerstände dagegen, weil es auch schon Erdbeben gegeben hat, tatsächlich. Kleine zwar, aber es hat sie gegeben. Wie ist denn die Akzeptanz in Brandenburg so, also in Neuruppin?
In Neuruppin ist sie sehr hoch. Darüber habe ich auch mit Arthur Sasochow geredet. Er hat gesagt, dass sich die Stadtwerke vor Fernwärmeanschlüssen nicht retten können. Also sie sind sogar gänzlich ausgebucht.
Ist ja auch keine Tiefengeothermie, also die Erdbebenrisiken, glaube ich, extrem überschaubar.
Genau. Das ist jetzt ein Beispiel für die kommunale Wärmewende. Nun gibt es natürlich nicht überall Leitungen in der Erde. Es gibt also nicht überall Wärmenetze, vor allem auf den Dörfern oder in kleinen Städten. Da braucht es dann andere Technologien.
Hermann, was machen denn Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer, die jetzt nicht an lokales Wärmenetz angeschlossen sind?
So, es gibt mehrere Technologien, mehrere Möglichkeiten, aber Wärmepumpen etablieren sich zunehmend als führende Technologie in vielen Ländern. Wärmepumpen nutzen Strom sehr effizient und können aus 1 Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunde Wärme machen. Gas ist nur 1:1 Kilowattstunde.
Es gibt aber ja eine ganze Menge Vorbehalte gegen Wärmepumpen in Deutschland. Das liegt, glaube ich, nicht nur an diesem fehlgeschlagenen Gesetz vom Sommer, sondern es geht schon auch darum, dass ja Wärmepumpen viel Strom verbrauchen, auch wenn sie ihn effizient nutzen.
Ja, Wärmepumpen brauchen mehr Strom. So, das ist eine Herausforderung. Und im Moment kosten relativ viel. Sie sind in Deutschland relativ teuer. Ja, es gibt keine perfekte Lösung. Aber ich würde sagen, dass es drei Hauptvorurteile gegenüber Wärmepumpen gibt, die eigentlich nicht stimmen. Das erste Vorurteil ist, dass Wärmepumpen nur mit Fußboden oder Bandheizung funktionieren. Das wurde aber schon längst widerlegt. Es gibt tausende Wärmepumpen, die nicht mit normalen Heizkörpern betrieben werden. Das zweite Vorurteil ist, dass Wärmepumpen an sehr kalten Tagen nicht genutzt werden können. Auch das stimmt nicht, denn sie werden bereits in Ländern mit noch kälteren Winter wie Norwegen und Schweden häufig eingesetzt. Das dritte Vorurteil ist, dass Wärmepumpen in alten und renovierten Gebäuden nicht funktionieren. Natürlich gilt, je weniger Energie ein Haus braucht, um eine angenehme Raumtemperatur zu schaffen, desto besser. Deshalb lohnen sich Maßnahmen zur Senkung der Heizenergiebedarf immer. Aber Studien, zum Beispiel vom Fraunhofer-Institut, zeigen, dass Wärmepumpen auch in nicht oder nur teilweise renovierten Häusern effizient arbeiten können. Schon gezielte, relativ günstige Maßnahmen, wie zum Beispiel Austausch von Heizkörper oder Fenster, können viel bewirken.
Es müssen ja nicht immer Wärmepumpen sein. Wir haben es ja schon angekündigt vor zwei Folgen, dass wir noch einmal ins Uckerland fahren. Da habe ich zur Erinnerung mit dem Bürgermeister Matthias Schilling auch über die Wärmewende gesprochen. Denn im Ortsteil Nechlin wird mit Strom aus Windrädern geheizt.
Tatsächlich ist es so, dass die Energie- und Wärmewende sozialen Sprengstoff beinhaltet. Unsere Aufgabe ist es jetzt, da ein Modell zu finden, dass die Bürger auch beteiligt werden an diesen Wertschöpfungen. Und da haben wir im Prinzip versucht, ein Modell zu finden in einem Ortsteil, wo wir ein Wärmenetz von der Gemeinde gebaut haben. Dieses Wärmenetz von einem Betreiber mit Wärme versorgen lassen.
Der Versorger ist Enertrag und der betreibt in der Gemeinde mehrere Windräder. Allerdings drehen die sich nicht immer. Manchmal werden Windräder abgeschaltet oder runtergefahren. Dafür gibt es mehrere Gründe. So kann es zum Beispiel sein, dass bei viel Wind, also bei Windspitzen, zu viel Strom ins Stromnetz gehen würde und das könnte das Netz überlasten. Das will natürlich niemand. Also werden die Anlagen abgeschaltet. Der Unterschied in Nechlin: einige Windräder drehen sich dann trotzdem weiter und mit dem Strom wird dann geheizt, sagt Jörg Müller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Enertrag.
Ja, und deswegen sind wir ja, glaube ich, heute hier, Speicher. Ja. Und was wir hier sehen, ist ein Teil des Speicherkonzepts für erneuerbare Energien. Sicherlich wird der größte Teil, der nicht im Strommarkt gebraucht wird. Ja? Und im Strom wird etwa die Hälfte gebraucht. Etwa die Hälfte des erzeugten Stroms geht in den Strommarkt. Die andere Hälfte geht in alles andere. Autofahren, Chemie, Stahl, was haben wir noch? Zement. Und diese Art Speicher hier, der nutzt nun die Energie, für die es wirklich gar keinen anderen Verwendungszweck mehr gibt. Es gibt ungefähr 300 bis 400 Stunden im Jahr so viel Strom, dass dann alle Rechenzentren schon glühen, ja, die Industrie voll brummt, alle Kochherde an sind und dann ist trotzdem noch Energie da.
Und die Energie geht in diesen riesigen Blechtank, der vor mir steht. Der ist grün und in dieses Blechfass gehen 1 Million Liter Wasser. 400 Stunden, also gut 16 Tage dauert es, bis der Tank voll ist, erklärt Jörg Müller. Und dieses Wasser wird mit überschüssigem Strom aus den Windrädern auf knapp 100 Grad erhitzt. Und dafür sorgen Heizstäbe, das ist so ein bisschen wie bei einem Durchlauferhitzer. Und die Wärme, die wird dann nach und nach in die Häuser gebracht. Und zwar auch wieder über Leitungen. Das ist wie Neuruppin übers Wärmenetz, nur eben viel, viel kleiner, weil dort natürlich nur 40 Haushalte sind.
Im Grunde einmal voll machen reicht im Sommer für 2 Monate und im Winter für 2 Wochen. Wir aus dem täglichen Erleben sehen wir aber, dass wir mehr, also im Wochenraster teilweise sogar zweimal pro Woche Energie in den Speicher hineinbekommen im Moment. Und das wird so bleiben. Ja, das wird jetzt nie wieder anders werden, bis uns mal was ganz anderes einfällt für die Energieversorgung, von dem wir heute nicht träumen können. Kann man ja nicht wissen. Aber das ist es eigentlich. Ne? Und das beste Medium ist nach wie vor Wasser.
Wird denn mit dem Wärmenetz jetzt eingelöst, was wir am Anfang schon mal kurz angesprochen haben, nämlich, dass die Leute eine bezahlbare Wärme bekommen?
Wir haben ja schon in der Folge zur Windenergie darüber gesprochen, dass sozial gerecht eben auch heißt, wie werden die Kosten verteilt? Die müssen gerecht verteilt werden und, das haben wir da auch gehört, die Menschen vor Ort müssen in irgendeiner Art und Weise beteiligt werden. In Nechlin sind den Bürgerinnen und Bürgern erstmal keine Kosten entstanden. Denn in Nechlin haben sich Betreiber und Gemeinde die Kosten geteilt.
Der Betreiber hat diesen Wärmespeicher gebaut und das bedeutet für die Einwohner, dass sie günstige, verlässliche Wärme zu jedem Zeitpunkt erhalten können und dies viel, viel günstiger, als wenn die kohlenstoffbasierten Brennstoffe verwendet werden können. Das ist krisenunabhängig. Das ist also ganz egal, ob Gas geliefert wird oder ob Öl geliefert wird. Diese Wärme ist immer da, weil Wind haben wir sehr, sehr viel. Und das wiederum bedeutet eine verlässliche Wärmeversorgung. Die ist, wie gesagt, deutlich günstiger als jede andere Form.
Als die Kosten für die Energieversorgung 2021 so explodiert sind, haben die Menschen aus Nechlin 1.000 bis 1.500 Euro weniger bezahlt als anderswo, schätzt Matthias Schilling. Der Bau dieses Wärmenetzes war aber nur möglich, weil es vom Bund gefördert wurde. Und auch für den Betrieb dieses Wärmespeichers gab es eine Ausnahmegenehmigung. Denn man darf nicht einfach so den Strom, der nicht verbraucht wird, weitergeben. Ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, das ist komplizierter. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass es, wenn man die Energiewende oder die Wärmewende möchte, staatliche Förderprogramme braucht, um die Kosten, die da entstehen, abzufedern. Ich meine, so eine kleine Gemeinde wie Uckerland, die kann nicht eben mal einige Millionen in neues Wärmenetz investieren.
Jetzt haben wir zwei Beispiele gehört, wie Kommunen die Wärmewende umsetzen, aber jetzt ist ja Geothermie nicht überall möglich. Windräder kann man auch nicht flächendeckend hinstellen. Was gibt es denn noch für weitere Lösungen?
Die gute Nachricht ist, dass es verschiedene Möglichkeiten zur Dekarbonisierung der Wärmewende gibt, wie zum Beispiel industrielle Abwärme, Seewärme oder Solarthermie. Henningsdorf in der Nähe von Berlin ist dabei ein sehr interessantes Beispiel. Diese Kommune hat als Ziel eine CO2-neutrale Wärmeversorgung mit regionalen Ressourcen zu erreichen. Henningsdorf nutzt die Abwärme von einem Elektrostahlwerk. Auch gibt es eine Solarthermieanlage, ein Bioerdgas und eine Biomassekraftwerk. Es gibt auch ein Speicherkonzept, das mit Wasser als Wärmeträger basiert ist und außerdem plant die Gemeinde den Bau eines weiteren Speichers jetzt, finanziert mit direkt Bürgerbeteiligung. Ich würde sagen, es gibt keine universelle Lösung. Jede Gemeinde muss die passende Technologiekombination für sich finden.
Jetzt weiß ich von dir, Hermann, du hast mit Kolleginnen und Kollegen ein Policy Paper veröffentlicht und da drin untersucht, wie weit sind eigentlich andere europäische Länder bei der Energiewende. Hast du da mal ein Beispiel, wo es besonders gut läuft?
Ja, Norwegen ist bei Wärmepumpen führend in Europa. Das ist sehr kalt im Winter und Norwegen hat viel Erdgas. Trotzdem ist das Land weit vorne bei der Emissionenfreiheit. Norwegen führt das globale Ranking an, was die Anzahl der Wärmepumpen pro Kopf betrifft, mit über 600 installierte Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte. Das hat auch mit dem günstigen und grünen Strom zu tun und dass es hohe Steuern auf fossile Brennstoffe gibt und dass Norwegen fossile Heizkessel verboten hat. Und die Zahl steigt immer. Ein zweites Beispiel ist Dänemark. Das Land ist vor allem bei der emissionenfreien Produktion von Fernwärme vorne. Fernwärme ist die Hauptquelle für Raumwärme in Wohngebäuden und versorgt etwa 2/3 der Haushalte. Und Dänemark setzt schon lange auf konkrete politische Maßnahmen, um Wärmepumpen und Fernwärme zu fördern.
Das klingt jetzt erstmal beeindruckend, weil wir ja, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, nicht so weit sind mit unserer Wärmewende in Deutschland. Was können wir denn davon lernen, von solchen Best-Practice-Beispielen?
Ich würde sagen, dass ein Schlüsselfaktor die stabile politische Unterstützung der Wärmewende ist. Ich meine einen stabilen politischen Rahmen mit konkreter Unterstützung für Kommunen und Familien, die sich die relativ hohen Investitionenkosten nicht leisten können.
Okay, aber wir können zumindest konstatieren, Deutschland ist auf dem Weg. Die Wärmewende ist irgendwie in Gang gesetzt mit vielen kleinen Innovationen und mit Lösungen, die eben auf die lokalen Bedingungen zugeschnitten sind. Und wir haben heute einen Einblick bekommen in 2 Spots in Brandenburg, ein Dorf der Gemeinde Uckerland. Die haben sich schon erfolgreich gewendet mit überschüssiger Windenergie. Und Neuruppin ist dabei. Die Stadtwerke wollen Wärme aus Geothermie generieren und das für die Mehrheit der Kundinnen und Kunden in Neuruppin. Und es zeigt sich ja eben auch, dass das nicht nur klimafreundliche Lösungen sind, sondern dass sie auch die Budgets der Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. Danke, dass ihr das heute so gut gezeigt habt und erklärt habt, Jan und Hermann. Das war Wandel verhandeln, der Podcast zu nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg. Weiterführende Infos und Links zu dem, was wir heute verhandelt haben, findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Kritik habt oder ein Thema, das wir besprechen sollten, dann nutzt doch auch sehr gerne unser Mitmach-Tool. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns einfach mal 5 Sterne und kommentiert nochmal, warum er euch gefällt. Geht alles auf der Plattform eurer Wahl. Ich bin Grit Eggerichs und freue mich aufs nächste Mal in 2 Wochen. Dann reden wir über das große Nachhaltigkeitsthema Nahrungsmittelproduktion.
Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Moderation Grit Eggerichs. Redaktion Viktoria Lu. Mit Hermann Persali, Jörg Müller, Arthur Sasachow und Matthias Schilling. Idee und Konzept Jan Schilling. Postproduktion Media Winter. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.